Wir sind beim dritten Teil unserer kleinen Mini-Predigt-Serie über vom Jünger zum Apostel. Und in der ersten Woche haben wir über diese Gedanke gesprochen, dass das Erste, das der Apostel wirklich versteht oder begriffen hat, ist, dass er der Objekt der Liebe Gottes ist. Und dass diese Liebe absolut bedingungslos ist, dass ich nicht leisten muss und leisten kann, um diese Liebe zu erkaufen. Und dass er sich wirklich in diesem Glauben ausruhen darf und dass er nicht ständig versucht, irgendwie selbst zu schaffen durch irgendwelche Tun und Leistungen und so weiter. Das heißt, wir haben beim ersten Tag gesprochen über ein Commitment to Mercy, ein wirkliches Commitment zu der Barmherzigkeit Gottes, dass ich wirklich daran glaube, dass er mich liebt und dass ich, es ist gut ist, dass ich bin, dass er nicht ohne mich leben will. Das ist das Erste, also die ganz, ganz tiefe Überzeugung und immer wieder diesen Schritt des Glaubens, das auch zu bejahen und dadurch auch mich selber zu bejahen und seine Liebe für mich. Dann haben wir letzte Woche auf Englisch versucht, etwas zu sagen über das zweite Thema, das ich glaube, für einen Apostel wichtig ist, und das ist wirklich Gott in erste Stelle stellen. Das war das große Thema, also dass wirklich Gott Nummer eins ist in meinem Leben. Und dann heute begegnen wir einen dritten Aspekt und ich bin ein bisschen unschlüssig, wie man das jetzt genau sagen soll, aber ich würde es versuchen, vielleicht so zu erklären oder mit einer Sorge, die ich habe, vielleicht mehr, deswegen mehr als eine Predigt, einfach eine Erzählung oder ein Teilen von ein paar Gedanken. Und zwar, also der erste Sonntag, was wir gesagt haben, stimmt natürlich total. Wir können und müssen Gottes Leistung für uns nicht erkaufen. Aber ich finde, dass manchmal wir diesen Gedanken nicht zu Ende denken. Weil wenn Gott uns wirklich bedingungslos liebt, wenn er uns radikal bejaht, dann ist seine Barmherzigkeit eben nicht so nach dem Motto, okay, du kannst die Hälfte dieser Menschheit mit einem Taschenmesser umbringen und ich liebe dich trotzdem. Ja, er wird mich trotzdem lieben, aber nicht, weil ihm egal ist, was ich mache. Es ist eben nicht wurscht, was ich tue. Das ist ja das Beeindruckende. Es ist nicht, dass er mich nicht ernst nehmen würde. Seine Liebe geht so weit, dass er mich sehr ernst nimmt. Und dass er, weil er mich so ernst nimmt, auch wirklich an mich glaubt. Er hat mich ja geschaffen, wie ich bin. Und dass er wortwörtlich, das ist unser christlicher Glaube, mich inspirieren möchte. Er möchte in Spiritus, also er möchte seinen Spiritus, seinen Geist in mir hineinsenken. Er möchte mich mit der Fülle seiner Gaben beschenken. Er möchte mir hinaufheben zur eigenen Größe, zu einer Größe, wie Papst Johannes Paul II. Sagte, mich übersteigt. Das heißt, dieses Festhalten an der Barmherzigkeit und an der Liebe und an nichts leisten müssen, um seine Liebe zu kaufen, heißt nicht, dass ich jetzt einfach mich zurückziehe, wie in der ersten Lesung es heißt, ihr Faulenzer auf euren Polstern. Sozusagen, ich kann mich jetzt zurücklehnen, okay, Gott liebt mich ja sowieso und jetzt mache ich gar nichts. Und ich kann mich einfach gehen lassen und es ist alles egal, weil Gott liebt mich. Das wäre ja nicht eine wirkliche Liebe eines Vaters, oder? Ein echter Vater, ein echter Liebender möchte ja das Beste für mich. Und er glaubt, dass ich ein Heiliger werden kann. Dass ich mit seiner Hilfe eine große Spur hinterlassen kann in dieser Welt. Ich habe jetzt diese Woche irgendwo ein Studie, irgendwie, ich weiß nicht, es gibt tausend solchen Tests, weiß ich, aber über Talente, nicht, dass ein Mensch also verschiedene Talente hat und da gab es halt, weiß ich, eine Ausrechnung, dass jeder wenigstens so 300 verschiedene Talente hat, aber die Art und Weise, wie diese Kombination ist, ist sowas von einzigartig, die Möglichkeit, dass es sowas wiedergeben wird in der Welt, ist like next to nothing, dass es eine Person gibt, wie ich bin, mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen. Da gibt es nicht wieder so jemand. Und deswegen hat ja jeder, wie auch der John Henry Newman sagen würde, eine Berufung, eine Mission zu erfüllen auf diese Welt, die keinem anderen zuteil geworden ist. Sein Ruf ist ganz nur für mich persönlich. Und Jesus und Gott will, dass ich diese Berufung auch erfülle. Es ist nicht ein Wollen von, okay, du musst es jetzt machen und so, sondern es ist ja eine totale Gelegenheit, nicht? Einfach auch da mitmachen zu dürfen, nicht? Wie groß es ist und wie schön es ist. Ich habe immer öfter mal diese Geschichte erzählt, wie schön es war für mich als kleiner Bub, mithelfen zu dürfen auf unserer Ranch, nicht als Achtjähriger. Ich durfte die Trashmaschine fahren, also Papa war da genau direkt daneben. Und wir haben das Haus gebaut, aber eigentlich hat er das Haus gebaut und ich durfte halt auch ein paar Schaufeln irgendwo machen. Nicht? Und irgendwie, das ist ja total erhebend für einen. Nicht so, du kannst es eh nicht, geh aus meinem Weg, sodass ich hier die Dinge erledige. Und das will Gott nicht. Nicht Gott möchte Mitarbeiter. Mitarbeiter der Wahrheit, würde Paulus sagen. Nicht? Das große Motto von Papst Benedikt, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein. Von ihm, denjenigen, der von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit. Also was ich hier mit dieser Einführung oder Hinführung sagen möchte oder halt einladen will und mich selber natürlich in erster Stelle, ist, ich glaube, was uns die Lesungen heute irgendwie vor Augen führen, Gott hat uns unsere Freiheit gegeben. Und seine Liebe für uns, seine Barmherzigkeit stellt unsere Freiheit, das ist jetzt nicht eine gute Übersetzung von mir, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, wie es Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, aber es stellt meine Freiheit zutiefst in Frage. In dem Sinn von, was mache ich mit meiner Freiheit? Seine Liebe fordert eine Antwort. Und natürlich ist Freiheit oder Liebe nie mit einem Muss zu tun. Aber wenn er mich so liebt, wenn seine Liebe so grenzenlos ist, wenn seine Gaben er mich auf mich aufschütten möchte, wie antworte ich auf diese Freiheit? Und ich denke, da gibt es halt zwei Aspekte. Das heißt, also wenn wir letzte Woche gesprochen haben davon, okay, es geht darum, Gott die erste Stelle zu geben, aber heute, glaube ich, laden uns die Lesungen ein, wirklich zu überlegen, dass das nicht nur einen Teilbereich meines Lebens betrifft, sondern alles, was ich bin. Und gerade auch meine Begabungen. Und das ist auch, verlangt natürlich ein Mühen. Also heute in der zweiten Lesung hören wir zwei oder drei Verben, die ganz stark sind. Bemühe dich. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Nicht? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Und wofür soll er sich bemühen? Um Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Sanftmut, nicht? Die Tugenden, die Offenheit für die Gaben des Heiligen Geistes, nicht? Diese Entfaltung der Gaben in unserem Leben. Und dann erfahren wir noch an einem Bereich, wo das auch zutrifft, also eine unserer Gaben, kommt dann im Evangelium vor und es war auch eigentlich auch schon ein bisschen Thema letzte Woche. Wahrscheinlich gibt es auch einen Grund, warum uns die Kirche diese zwei Sonntage hintereinander dieses Thema vorbringt und das ist das Thema, also ganz konkret auch, also natürlich kann man sagen, das Problem mit diesen Reichen war, er hat seine Talente nicht genutzt. Gott hat ihm ein großes Talent gegeben. In seinem Fall war es halt das Talent seines Besitztums und seines Vermögens und so weiter. Und das hat er einfach nicht genutzt, um Gutes damit zu tun. Und natürlich können wir das in übertragenen Sinn auf andere Talente auch ausweiten und reden, okay, was sind die Talente, die Gott mir gegeben hat? Weiß ich überhaupt um meine Talente? Und da ist, glaube ich, auch immer wieder die Gefahr, dass wir einen Minderheitskomplex bekommen und sagen, ich habe kein Talent, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich tue nichts. Also dass wir auch überlegen, nicht, was sind meine Talente? Deswegen freut mich auch beim Gemeindewochenende, dass wir darüber gesprochen haben, dass der Stefan ein bisschen zuständig ist für diesen Bereich, uns zu helfen, auch unsere Gaben zu entdecken, nicht, dass wir schauen, was sind meine Talente, weil wie kann ich sie einsetzen, weil ich gar nicht weiß, was sie sind. Also das ist das eine, aber es geht ganz konkret auch um den Geldbeutel. Nicht? Also das ist auch ganz konkret auch irgendwie das Thema hier. Ich kann mich erinnern, als ich in Deutschland zuständig war für unsere Gemeinschaft für das Fundraising, hat mich sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe mit der Zeit, dass ich eigentlich, das hört sich jetzt ganz krass an, das sollte man fast gar nicht aufnehmen, aber viele Leute, ich habe gemerkt, es war einfach ein totaler Gefallen für die, sie um Geld zu bitten. Weil ich gemerkt habe, wenn sie mal begonnen haben, ein Geld locker zu machen, viel bereiter waren, auch Jesus in anderen Dingen zu folgen. Nicht? Weil letztendlich öfters, was uns wirklich zählt, ist unser Geldbeutel. Also was wirklich wichtig ist, ist gerade, wie ist das mit meinem Geld? Und daher auch zu sagen, okay, lieber Gott, weißt du, auch der Geldbeutel gehört dir. Nicht? Wir hören in manchen Freikirchen, weil das im Alten Testament und auch in manchen katholischen Kreisen, diese Idee von einem Zehnten zu geben. Nicht? Ein Zehnten des Einkommens. Und das ist vielleicht ein Richtwert und manche Gemeinschaften nehmen das auch so ein bisschen als Richtwert, also manche Bewegungen heutzutage. Aber ich glaube, es wäre auch nicht richtig zu sagen, dass das das Normative des Neuen Testamentes ist, des Evangeliums. Es war im Alten Testament so, aber im Neuen Testament ist es nicht so. Sondern was ein Gebot der Kirche sehr wohl ist, ist Almosen zu geben. Aber wie viel das ist, ist letztendlich jeden Einzelnen überlassen. Und ich finde das so schön, weil es nicht weniger herausfordernd ist als der Zehnte, sondern viel mehr. Weil für mich vielleicht heißt es viel mehr als der Zehnte, vielleicht heißt es aber auch weniger. Nicht? Also das heißt, ich kann nicht mich einfach beruhen lassen, okay, der Zehnte und dann kann ich es vergessen, dieses Thema, sondern ich bin herausgefordert zu überlegen vor Gott, lieber Gott, mein Geldbeutel gehört dir, was willst du, dass ich damit mache? Und vielleicht ist das heute anders als morgen oder übermorgen oder gestern. Nicht? Also diese Bereitschaft, auch diesen Bereich Gott zu übergeben. Vielleicht habe ich mir überlegt, okay, was hat das jetzt von Jüngerschaft zum Apostelsein zu tun? Ich glaube halt, weil es einfach ein bisschen ein Thermometer sein könnte, wie bereit bin ich wirklich, alle Bereiche meines Lebens Gott zu übergeben? Nicht? Was mache ich da auch mit diesem Teil als meines Lebens, weil für uns heißt es so viel, nicht Sicherheit und alles Mögliche, aber wie bereit bin ich da auch großzügig zu sein mit Gott in diesem Bereich? Nicht? Und wie gesagt, heute hören wir im Alten Testament vielleicht noch stärker als im Neuen, aber dieses Weh den Sorglosen auf den Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Er liegt auf Betten aus Elfenbein. Es gibt hier das teuerste Gegenstand in dieser Kapelle, ist dieses Kreuz. Es ist aus Elfenbein gemacht. Deswegen muss immer die Kirche hier zu sein, anscheinend, weil man möchte nicht, dass irgendjemand abhaut mit diesem Kreuz, weil das anscheinend das größte Elfenbeinkreuz der Welt sein soll. Ich weiß, ob das stimmt, aber angeblich so. Auf jeden Fall, hier liegt auch Betten aus Elfenbein. Sie haben so nicht nur Kreuzchen gehabt, sondern auch sogar Elfenbeinbetten gehabt. Ja? Und faulenzt auf euren Polstern. Zu essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und so. Darum müssen sie nun in der Verbannung. Nicht? Gott wirft diesen Menschen vor, dass sie sich, das Geld wurde ihr Gott. Nicht? Und das gleiche Problem ist ja auch letztendlich im Evangelium. Nicht? Der sich im Purpur und feines Leinenkleid Tag für Tag das Leben in vollen Zügen genossen. Und was echt beeindruckend ist, weil das sieht man auch immer wieder, denkt man an den König Nebukadnezar im Alten Testament, nicht der hatte Gott die Ehre gegeben, nicht? Als die drei Jünglinge Daniel im Feuerofen herumgelaufen ist und dann vorher hat er für sich selber einen 30 Meter hohe Statue bauen lassen. Ich glaube, er hat ein Ego-Problem gehabt. Und alle sollten ihn halt anbeten, nicht? Und dann kommt halt, wir wissen das, diese Geschichte, die drei werden in den Feuerofen geworfen, weil sie das nicht machen. Und dann sagt der Nebukadnezar, ja, okay, es gibt nur einen Gott. Und dann hat er das wieder vergessen. Und 30 Jahre später verliert er alles, was er hat, letztendlich, weil er sich selber und sein Geld und seine Macht und seine Position vergötzt hat, nicht? Und nicht Gott die Ehre gegeben hat. Und das gleiche Problem ist ja wieder hier, heute. Und das Beeindruckende finde ich, dass irgendwie ist es so ein schwieriges Thema anscheinend, dass es gibt wenig, dass da jemand zu einer Bewegung bringen kann. Letzte Woche haben wir gesprochen über the Wake-up Call, wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die dabei waren. Nicht dieses, okay, ich muss jetzt handeln, ich muss was tun. Nicht? Wenn ich ganz starke Schmerzen in meinem Seite habe und kann nicht atmen, dann mache ich was, dann rufe ich den Arzt. Dann denke ich nicht groß drüber nach. Und auch heute, irgendwie Jesus ist vor eine Wand und er weiß gar nicht, was er machen soll, weil er sagt ihnen, er erzählt dieses Gleichnis und dann sagt der Reiche, ja, bitte Vater Abraham, schick doch jemand von dem Toten hier zurück, dass sie jemand von den sehen, der Toten auferstanden ist, und das, er soll sie warnen. Und dann sagt Abraham, wenn sie nicht auf die Propheten hören, werden sie auch nicht auf einen hören, der auf den Toten auferstanden ist. Und Jesus natürlich bezieht das auf sich selbst. Er ist von den Toten auferstanden und hat mir trotzdem nicht geglaubt. Und irgendwie scheint es, dass gerade in diesem Bereich Nutzung unserer Talente und vielleicht auch gerade in diesem Bereich der Finanzen, es gibt wenig, das uns bewegt. Also man kann noch so, es kann noch so starke Worte sein, ihr Faulenzer auf euren Pelzen und so und Elfenbeinbetten und so weiter. Aber irgendwie bewegt es uns nicht, uns zu bewegen. Auch wirklich jedes Bereich unseres Lebens Gott in die Hände zu übergeben. Und gerade auch diesen Bereich. Und dann möchte ich einfach auch euch einladen, mich selber, dass wir natürlich glauben an der absoluten, bedingungslose Liebe Gottes für uns. Aber gerade weil wir diesen Gedanken zu Ende denken, glauben wir auch daran, dass er uns berufen hat, heilig zu werden. Dass er uns berufen hat, mit unserer Freiheit den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, das ewige Leben zu ergreifen, uns zu bemühen um die Gerechtigkeit, die Frömmigkeit, den Glauben, die Liebe, die Standhaftigkeit, die Sanftmut und die Offenheit für die Gaben des Heiligen Geistes, sie zu entfalten. Dass wir das nutzen und dass wir eben nicht auf unseren Betten faulenzen. Starke Worte irgendwie vom Evangelium heute, aber auch eine Einladung, nicht zu kleinlich zu sein, nicht zu klein von uns selbst zu denken, nicht zu irgendwie denken, ah, ich bin eh nichts, zu eh nichts fähig, sondern zu wissen, mit Gottes Gnade, wer sind wir, der Gnade Gottes in unserem Leben Grenzen zu setzen, die Macht des Geistes in unserem Leben Grenzen zu setzen. Da wollen wir beten, dass er eben, dass wir auch lernen, die Flamme des Geistes zu entfachen in uns. Amen.